Wie schon in der letzten Folge angekündigt, wird es heute um ein sehr spannendes Thema gehen, zu dem ich gestern ein spannendes Erlebnis gemacht habe. Und zwar hatte ich ein Coaching zum ersten Mal mit jemand gesprochen und der hat so gemeint, ja, ich bin da ein freischaffender Künstler und ist natürlich in der aktuellen Zeit auch sehr schwierig. Und ich habe ganz vielen Leuten umsonst geholfen, ne? Habe Stunden angeboten, kostenlos was gemacht, um denen zu helfen, um was Gutes in der Welt zu bewirken. Und ne, du siehst ja, wo es hingeführt hat. Jetzt bin ich im Hartz IV. Na toll. Und einem guten Freund hätte ich wahrscheinlich gesagt, puh, ist ja echt eine schwere Situation. Als Coach habe ich ihm ein bisschen was anderes gesagt, um ihm mal aufzuzeigen, wo seine negativen Glaubenssätze sind. Aber da dachte ich mir, das passt auch sehr gut zu dem, Jonas, was du letztens gesagt hast, in der letzten Folge schon mit dem, dass rücksichtslose Menschen besser im Business sind. Und genau das wollen wir heute in der neuen Folge vom Dreier-Talk diskutieren. Ethik, Business und diese ganzen Themen. Und ja, Gatlin und Jonas sind wie immer mit dabei und ich übergebe auch direkt mal an Jonas mit der Studie zu diesem Thema.
Jawohl, gerne. Und zwar war es sehr interessant festzustellen von Persönlichkeitspsychologen, inwiefern Persönlichkeit eben Berufserfolg vorhersagt. Und so das anerkannteste wissenschaftliche Modell, würde ich mal sagen, ist so das Big Five-Modell. Und das besteht im Prinzip im Kern aus 5 Persönlichkeitseigenschaften. Und eine davon ist Verträglichkeit. Verträglichkeit heißt im Prinzip, dass Menschen, die eben sehr hoch ausgeprägt sind, die sind sehr höflich, sehr zuvorkommend, sehr bescheiden teilweise auch und extrem, extrem nett einfach und sehr harmoniebedürftig. Und normalerweise sind ja diese Eigenschaften in der allgemeinen Gesellschaft sehr angesehen und ja, positiv betrachtet und man würde sagen, ja, diese Menschen sollten ja durch ihre soziale Kompetenz und durch ihre Kommunikativität eigentlich dann erfolgreicher sein. Und die Überraschung war groß, als die Forscher dann festgestellt haben, so, nee, ist nicht. Genau das Gegenteil ist der Fall. Also Menschen, die gering ausgeprägt sind bei Verträglichkeit, nicht zu gering, also sehr gering verträgliche Menschen, die sind auch nicht erfolgreich, aber Menschen, die ein bisschen unverträglich sind, die sind tendenziell erfolgreicher in der Berufswelt. Und warum? Naja, jetzt die Erklärung wäre ja dann in dem Fall, diese Menschen sind in der Lage, auch Nein zu sagen, haben auch die Fähigkeit, competitive zu denken, also so wettbewerbsorientiert, und können dadurch dann vermutlich einfach mit ein Stück weit Rücksichtslosigkeit, in Anführungszeichen, schneller die Karriereleiter sozusagen hochklettern. Und das war sehr überraschend, weil das ja eigentlich eher negativ betrachtet wird, so eine Form von Rücksichtslosigkeit, nicht höflich zu sein, Nein zu sagen, in Anführungszeichen. Was aber trotzdem eine wichtige Erkenntnis ist. Ich glaube, da können wir auf jeden Fall uns mal ein Stück weit Gedanken machen, inwiefern das vielleicht auch auf uns zutrifft oder auch anwendbar für uns ist.
Mhm. Ja, ich glaube, da ist sehr, sehr viel Wahres dran. Und wenn man sich so einige erfolgreiche Unternehmer anschaut, die einem da irgendwie bei YouTube dann empfohlen werden, irgendwie, dann kommt irgendwie das schlimmste Jobinterview mit Steve Jobs und all so ein Kram und so, er war der schlimmste Chef, aber trotzdem ein Genie und so ein Kram. Ich habe mir sehr viele Dokus davon reingezogen, weil mich das immer fasziniert hat, wie Menschen so ambitioniert zu ja, solchen Leistungen irgendwie kommen. Und ich finde, dass man tatsächlich unterscheiden muss, in welcher Karriere du unterwegs bist, weil obwohl beispielsweise auch ein Steve Jobs diese sehr, sehr dominante und sehr competitive Seite hatte, gab es trotzdem auch diese Momente, in denen er als Führungskraft sehr empathisch war, in denen er Teams zusammengebracht hat, in denen er sich zwar ganz, ganz stark gegen Menschen gestellt hat, die das Unternehmen seiner Meinung nach aufgehalten haben, aber parallel dazu auch ganz stark für die Menschen eingesetzt hat, die für das Unternehmen waren und da sehr empathisch war. Und ich hatte so eine eigene Erfahrung auch gemacht in einer Klinik, in der ich tätig war. Und diese Leiterin der Klinik, so eine Medizinerin, und die hat so krass Therapie unter anderem gemacht, war dann aber auch super hart zu den Patienten. Und ich dachte mir so, what the fuck, wie geht es? Also war wirklich, da haben dann echt viele Patienten auch geheult. Und so, Mann, diese Frau. Und gleichzeitig, ich bin so dankbar für diese Frau. Das war ganz krass. Und ebenfalls so war es tatsächlich bei den Mitarbeitern. Und ich habe dann einmal gefragt, sag mal so, dein Führungsstil ist manchmal sehr, sehr hart und trotzdem sind dir die Leute super dankbar. Wie bekommst du das hin? Und dann meinte diese Frau halt, sie schaut immer, in welcher Phase sie gerade ist. Und sie stellt sich das Ganze so vor, sie sitzt in einem Boot und sie will die andere Person auch in ihrem Boot haben. Und das schafft sie durch Empathie, durch Zeigen, ey, ich bin nicht gegen dich, ich bin für dich, komm in mein Boot. Und wir fahren in eine Richtung, die uns beiden gefällt. Sie meint, sobald eine Person in dem Boot ist, kannst du härter zu der Person sein und kannst zu der Person 100% ehrlich sein und radikal sein und musst manchmal in den Schmerz gehen, um diese Person auch zu motivieren. Wenn sie merkt, dass die Person dann aus dem Boot springt, versucht sie wieder, durch Nachgespräch etc. diese Person wieder ins Boot zu holen. Und sie meint, so balanciert sie das durchgängig sozusagen aus. Fand ich sehr interessant.
Ist aus meiner Sicht auch sehr interessant und auf jeden Fall schon mal besser, als nur das eine oder nur das andere zu machen. Nur in diese Härte zu gehen oder nur alles so Sugar zu coden, also quasi alles so schön irgendwie so um den heißen Brei dann auch herumzureden. Gleichzeitig glaube ich, es ist nicht der Königsweg, weil du schubst damit halt Leute auch aus dem Boot raus und dann musst du eher wieder so eine Wunde heilen, weißt du so? Mhm. Was natürlich auch interessanterweise zu ihrem Beruf auch als Therapeutin, nicht nur als Führungskraft, sondern auch als Therapeutin passt, was ja auch ihr Beruf ist letztendlich, Dinge, die auch vielleicht in Störungen geraten sind, wieder zu integrieren. Jetzt könnten wir uns natürlich auch überlegen, wie könnten wir vielleicht gar nicht erst diese Störung hervorrufen. Und ich glaube, dann brauchen wir so ein neues Denken, das Stephen Covey so die dritte Alternative nennen würde. So quasi nicht zu sagen schwarz und weiß, A oder B, sondern A und B. Das war nämlich, als ich gestern mit dem Coaching-Klienten gesprochen habe bei mir so, da hat er gesagt, ja, also so dieses leicht zynische, so im Sinne von, hey, ich bin ein guter Mensch, helfe Leuten und durch das böse kapitalistische System bin ich jetzt in Hartz IV, weil die nicht sehen, wie gut ich bin. So, sage ich jetzt einmal. Und das habe ich ihm auch ganz direkt so gespiegelt. Und ich glaube, unsere Aufgabe als Führungskräfte, unsere Aufgabe als Coaches oder auch manchmal als gute Freunde einfach, ist es, andere zu den hohen Standards zu halten und dann auch ganz ehrlich mit ihnen zu sein. Und ich habe ihm da auch gesagt, du ganz ehrlich, das ist eine sehr bequeme Erklärung, weil du sagst halt, entweder ich bin ein guter Mensch, bin halt arm, okay, oder ich verdiene halt Geld, aber dafür muss ich ja ein böser Mensch werden. Und dann ist es natürlich für mich einfach, ne, hehres Motiv unseres Egos, ich will ja ein guter Mensch sein und dann liegt es halt einfach am äußeren System. Ist einfach ein schönes Opfermuster und damit, ja, machst du es dir natürlich auch sehr einfach, eben nicht zu schauen, wie kannst du es vereinen, ein guter Mensch zu sein und gleichzeitig klar in der Sache zu sein. Und da finde ich diesen Verhandlungssatz auch aus dem Harvard-Konzept so spannend, eben nicht zu sagen, entweder ich bin hart oder ich bin weich, sondern ich sage, ich bin hart oder beziehungsweise ich finde eigentlich die bessere Formulierung, ich bin stark und ich bin klar in der Sache. Also ich spreche auch Themen an und wenn was nicht gut läuft, dann muss das letztendlich auch angesprochen werden, sonst verschleppen sich größere Thematiken. Allerdings bin ich immer warm mit dem Menschen und signalisiere, hey, ich kritisiere jetzt nicht dich als Menschen, sondern ich kritisiere das Verhalten oder das Ergebnis, das rausgekommen ist. Und wir sitzen aber immer noch ich schubst dich nicht raus, sondern wir sind immer noch im gleichen Boot. Und das ist, glaube ich, so dieses, ich behalte also die andere Person spürt dann auch, dass ich eine Grundwertschätzung, einen Grundrespekt für die andere Person habe, auch wenn jetzt irgendein Verhalten meines Erachtens etwas angegangen werden kann. So diese Integration ist da, glaube ich, eine hilfreiche Sichtweise, die wir da vielleicht auch anstreben sollten. Mhm.
Auf jeden Fall. Ich habe direkt daran gedacht und gerade, wo du das Stichwort Integration angesprochen hast, haben wir hier auch wieder das Thema Schattenintegration, was wir ja schon mal im Podcast hatten. Und da gibt es ein sehr cooles Zitat von Jordan Peterson, der ja auch schon mehrfach hier erwähnt wurde, was wieder passend ist. Und zwar, eine schwache Person ist keine moralisch gute Person. Eine gefährliche Person, die es unter Kontrolle hat, ist eine moralisch gute Person. Und das fand ich unglaublich spannend, weil es impliziert, dass man die Fähigkeit hat, theoretisch ein Monster zu sein, es aber in Kontrolle hat und durch dieses im Kontrolle haben ergibt sich dann letztendlich erst diese moralische Essenz. Also diese qualitative Seite von, hey, das ist Ethik. Das ist ethisch vertretbar und das ist das, was auch einen guten Menschen dann kennzeichnet, dieses Monster unter Kontrolle zu haben. Weil, hey, wenn du gar kein Monster hast, was ist dann gut an dir? Du hast ja nichts, wo du dich letztendlich beweist oder irgendeine Form von Eigenwille, Disziplin und Ehrgeiz etc. ausübst. Und fand ich sehr interessant. Um dann nochmal speziell zurückzukommen auf diese Thematik mit der Frage, ja, jetzt unverträgliche Menschen sind, die jetzt erfolgreicher, ist das jetzt der Königsweg? Und ich würde da klar sagen, aus meiner Sicht eher nein, denn wir müssen auch die Studie noch einmal ein Stück weit anders betrachten, denn die Studie betrachtet Persönlichkeit. Persönlichkeit ist natürlich etwas, was sich generell eher wenig verändert und sich auf situationsübergreifende Sachen bezieht. Sprich, wie sind wir im Durchschnitt generell? Ich habe eine Hypothese, und zwar vermute ich, dass Menschen, die facettenreich sind und eben diese unverträgliche Seite auch zeigen können, allerdings auch gleichzeitig wiederum warm, empathisch und verträglich sein können, ich würde vermuten, dass diese Menschen in der Regel noch erfolgreicher sind. Denn diese Anpassungsfähigkeit ist, glaube ich, auch das, was in so einer komplexen Welt wie die, in der wir leben, uns am meisten hilft. Weil es gibt Situationen, wo du mal Nein sagen musst und ganz klare Grenzen setzen musst. Aber es wird auch Situationen geben, wo du mit Höflichkeit und Zuvorkommen und mit herzlicher Güte einfach viel erfolgreicher bist. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man eben durch diese Schattenintegration, also durch die Integration von dem Monster in sich, beide Komponenten theoretisch zeigen kann. Mhm. Und das ist, glaube ich, so der Königsweg. Mhm.
Ja, sehe ich sehr ähnlich. Ich glaube, einfach ein weiterer Faktor, der da wichtig ist, an dem man wirklich so direkt arbeiten kann, ist tatsächlich das Hinterfragen, egal in welcher Führungsposition ich bin, weil vielleicht sind wir, einige Zuhörer, nicht in einer Position, wo sie ein fettes Unternehmen haben und 100 Mitarbeiter unter sich. Aber Führung kann ja schon etwas auch in zwischenmenschlichen Beziehungen sein, wie beispielsweise das Entscheiden, wo gehen wir jetzt essen? So, und dann in der WhatsApp-Gruppe, das fand ich immer früher sehr nervig, wenn dann, ja, wo gehen wir essen? Und dann 1000 Vorschläge und keiner weiß so richtig. Und ich mach die Gruppe auf stumm, weil ich warte, bis die wichtigste Nachricht zu mir eh durchkommt, nach dem Prinzip von Tim Ferriss. So, die wichtigsten Nachrichten kommen immer zu dir durch.
An der Stelle, ich habe einen Kumpel, der geht dann einfach raus aus der Gruppe.
Und dann wieder rein. Und ich würde dann einfach sagen, komm, wir gehen jetzt dahin.
Eben. Weil allein das ist ja auch schon eine Führungsqualität, da einfach zu sagen, ey, wir gehen da und da hin und ich nehme mir nicht raus, für uns alle zu entscheiden, weil ich bin der das Sagen hat, sondern ich nehme mir raus, das jetzt einmal zu entscheiden oder den Vorschlag zumindest so zu äußern, dass wir das tun, weil ich für euch bin. Und genau das ist der Punkt, bei dem ich denke, das können wir wirklich im Alltag reflektieren und überprüfen. Haben wir dieses Mindset in Gesprächen? Ich bin für dich, nicht gegen dich. Auch in Diskussion. Benedikt, du hast davon erzählt, dass in der letzten Folge auch einfach in einer Diskussion, auch wenn du eine andere Meinung bist, einem Menschen so zuzuhören, als hättest du nicht eine eigene Meinung. Als würdest du nur seine Meinung verstehen wollen und auch die Welt aus den Augen dann betrachten wollen. Und auch dort kann man, glaube ich, besser reingehen, wenn du das Mindset hast, ich bin für dich. Also in jeder Hinsicht verbessert dieser Satz diese Beziehung zu anderen Menschen. Und wenn die Beziehung zu anderen Menschen besser ist, funktioniert halt auch Führung besser.
Auf jeden Fall. Und ich glaube, dass da ein wichtiger Aspekt auch nochmal ist, was ist überhaupt eine Studie? Eine Studie ist eine Betrachtung der Realität in gewisser Weise oder möglichst genauer, die aber immer in dem Fall jetzt halt eine Korrelation ist. Also letztendlich ein Zusammenhang, wir sehen in der aktuellen Arbeitswelt haben etwas weniger verträgliche Leute etwas höhere Gehälter zum Beispiel. Jetzt hier aber wichtig zu wissen, das ist ja, ein klassischer Satz, Korrelation, nicht Kausalität. Das ist kein Grundgesetz, dass es so sein muss. Und da gibt es tatsächlich eine sehr spannende Erhebung, da haben sie mal in einer sehr großen Firma Leute quasi eingeteilt in drei verschiedene Typen. Und zwar, also sollten sie ausfüllen, ob sie eher Geber sind, also Leute sind, die sehr viel von sich aus geben, ob es sogenannte, also ob es Nehmer sind, also die eher nehmen von anderen und eher Aufgaben abgeben und delegieren und dass die anderen es machen, oder ob sie eher Balancer sind, also die austauschen quasi, wenn ich was gebe, nehme ich auch was zurück, wenn ich was nehme, gebe ich auch was zurück und schaue so, dass mein Energiehaushalt, sage ich mal, ausgeglichen ist. Und da gab es drei Stufen quasi, in welchen Führungsebenen die Leute waren. Das war ganz spannend. Auf der untersten Stufe waren die Geber, die von sich aus gegeben haben. Und das ist erstmal, wieder ähnlich zu dem Coaching-Beispiel und auch diesem Verträglichkeitsding, erstmal ein bisschen ernüchternd, das zu hören. Weil das sind ja Leute, die tun viel. Ja, aber die geben halt immer und geben immer und geben immer und machen sich, arbeiten sich vielleicht auch in den Burnout. Da liegen schon 10 Sachen da und so weiter. Zweite Stufe waren die Nehmer. Na, die waren schon mal besser, weil sie haben halt, ne, zusätzliche Aufgaben abgeben können und haben halt genommen. Spannenderweise auch die Balancer. Die waren auch auf der zweiten Stufe. Jetzt ist die Frage, wer war auf der dritten Stufe? Und es waren wieder die Geber. Und dann waren sie erstmal, wow, super spannend, genau, von Adam Grant. Was ist jetzt hier der Unterschied? Was sind die Geber, die da unten sind und die Geber, die oben sind? Da muss es ja einen qualitativen Unterschied geben, sonst wäre es ja einfach nur Zufall. War es aber nicht. Tatsächlich haben sie gefunden, die Geber, die oben sind, und das hast du vorhin, Jonas, schon gesagt, die konnten Nein sagen, wenn sie gerade nicht geben konnten. Also sie haben von sich aus gegeben und gegeben und gegeben und gegeben, solange es in ihrer Kompetenz war, in ihren Ressourcen war und sie sich nicht damit leerer gemacht haben, sondern eher was Gutes hinzugefügt haben. Und das finde ich einen so wichtigen Weg, weil zum Beispiel ich habe bei meinem Big Five-Test, ich hatte sehr hohe Agreeableness-Werte. Und trotzdem würde ich sagen, bin ich jemand, der auch klare Anweisungen geben kann, auch Nein sagen kann und auch Grenzen ziehen kann. Und jetzt kommt der Punkt, das habe ich auch zu dem im Coaching gestern gesagt, du tust niemandem was Gutes, wenn du selbst schwach bist. Wenn du selbst so viel gibst, dass du selbst keine Energie hast. Du kannst nur, wenn du selbst voll bist, auch anderen gut helfen. Und dann bedeutet das mal, vielleicht den Stundensatz zu erhöhen, aber nicht, weil du böse bist, sondern weil du sagst, damit kann ich den Leuten, denen ich helfe, noch besser helfen. Weil ich dann neue Trainer anstellen kann, neue Services machen kann, neue Produkte habe, neue Bücher mir kaufen kann oder meinen Unterhalt mindestens mal zahlen kann. So. Und das sind so diese Sachen von, die Frage ist nicht nur, also worauf weist eine Korrelation hin, sondern auch, wie willst du es denn für dich haben? Und ganz ehrlich, ich will einen Führungskontext zum Beispiel jetzt bei uns im Team haben, wo ich eben nicht mit Härte führen muss. So. Deswegen schaue ich will es gerne so haben und trotzdem, klar, klare Grenzen zu ziehen und Ähnliches eben mit dabei zu haben. Das ist so dieses, was können wir aus der Forschung lernen? Aber letztendlich, die Forschung soll uns informieren. Wir treffen dann aber selbst noch die Entscheidung, wie wir neu handeln wollen. Und das ist halt, glaube ich, so dieses Ding von vielleicht eher das Gute in die Welt zu bringen und auch die Schattenanteile auf eine gesunde Art und Weise zu nutzen, um aber letztendlich trotzdem was Gutes zu bewirken und zu geben damit.
Mhm. Mhm. Super spannende Studie. Also vom Alan Graham auch das Buch, das passt halt perfekt dazu, Geben und Nehmen, kann ich auch nur an der Stelle empfehlen. Also da geht es tatsächlich vor allem um dieses Modell, was Benedikt gerade geschildert hat und echt ein cooles Ding. Ich musste tatsächlich, als du gerade nochmal das Thema Führung angeschnitten hast, an so Führungsstudien denken, die ja typischerweise, also verhaltenstechnische Ansätze, unterscheiden Führung anhand von zwei Dimensionen, und zwar Beziehungsorientierung, also Führungspersönlichkeiten, die sehr darauf bedacht sind, dass die Kommunikation harmonisch ist und man sich gut versteht, empathisch und Wärme zeigt und Zuneigung etc., also all das. Und dann wiederum Führungspersönlichkeiten, die eher Problem- bzw. lösungsgegenstandsorientiert sind, also mehr darauf bedacht sind, konkrete Sachen zu erledigen und Aufgaben zu lösen. Genau, Aufgabenorientierung heißt es. Also diese zwei verschiedenen Strömungen. Und zunächst einmal dachte man, ja, das sind wahrscheinlich Gegenpole. Also wer sehr beziehungsorientiert ist, ist eher wenig aufgabenorientiert und jemand, der sehr aufgabenorientiert ist, ist eher wenig beziehungsorientiert. Und man musste schnell feststellen, diese zwei Dinger sind relativ separat zu betrachten. Also nicht komplett unabhängig, aber relativ separate Konstrukte. Und jetzt hat sich dann natürlich die große Frage gestellt, welcher Führungsansatz ist der erfolgreichere? Und man könnte sagen, ja, Aufgabenorientierung, ich glaube, das ist so der erste spontane Impuls, weil die, sag ich mal, die machen ihren Krams, die erledigen Zeugs und erfüllen dann Aufgaben. Man könnte jetzt auch auf die eher, ja, vielleicht nicht direkt plausible Gedanken kommen, Beziehungsorientierung sollte funktionieren, weil ja die Leute mit guter Kommunikation und Zusammenhalt etc., die sollten ja dann irgendwie auch erfolgreicher sein, wenn die paar Aufgaben erledigen, die sie überhaupt erledigen, um es mal ein bisschen zugespitzt zu sagen. Aber nee, was man findet, ist, dass die Leute oder die Führungspersönlichkeiten, die beide Ausprägungen stark haben, dass die mit am Abstand erfolgreichsten sind. Das heißt, sowohl aufgabenorientiert sind, als auch beziehungsorientiert. Und das schlägt im Prinzip beide Dinge, wenn man die separat ausübt, bei Weitem. Und ich finde, das passt sehr gut auch zu diesem Ansatz mit Beziehungsorientierung, also die Fähigkeit, auch verträglich zu sein und auf Harmonie zu achten, aber auch Aufgabenorientierung, wo drin ja auch etwas mitschwingt, klare Grenzen setzen zu können, klare Aufgaben zu verteilen und da auch vielleicht auch Nein sagen zu können. Und das spricht auf jeden Fall auch nochmal dafür, für den Ansatz, dass man beide Werte und beide Konzepte, denke ich, integrieren sollte, um dann ja am erfolgreichsten und nachhaltigsten zu sein.
Safe. Ich finde, wenn man sich selbst mal vorstellt, dass man in der Position ist, dass man einen Chef hat oder eine Chefin hat, die nur einen dieser Führungsstile ja, anwendet. Nur irgendwie auf der Beziehungsebene oder nur auf dieser aufgaben- und lösungsorientierten Ebene. Dann würde man ja selbst schon merken, so, boah, nee, das wär mir irgendwie unangenehm, weil auch wenn die Beziehung super schön ausgeprägt ist, Erfolgserlebnisse, einen Sinn bei der Arbeit, den benötigen wir ja immer noch. Und das spielt ja eine ganz, ganz große Rolle in der Psychologie der Arbeit und ja, der Erfüllung im Arbeitskontext, dass die Mitarbeiter einen Sinn darin sehen, in dem, was sie tun. Und der Sinn sollte im besten Fall mehr sein als nur die Entgeltbezahlung, also das Arbeitsgeld, was man bekommt. So, und jetzt könnte man sagen, okay, dann ist aufgabenorientiert doch mega nice, wenn man es schafft, das Flow-Erlebnis da im besten Fall auch noch hinzubekommen. Das heißt, die Führungskraft, wenn die Führungskraft es hinbekommt, mit den Mitarbeitern zusammen eine Beziehung zu erschaffen, in der man schaut, überprüft, korrigiert, wie Aufgaben für jeweilige Mitarbeiter so sortiert werden und die Anforderungen entsprechen, dass die Mitarbeiter die besten Erfolgserlebnisse damit kreieren, dann wird die Beziehung ja besser, als auch die Selbstwirksamkeit im Arbeitskontext, also im Aufgabenkontext. Und die Person wird tatsächlich auch arbeitsspezifisch effizienter und kann ihre Leistung dort steigern, was natürlich auch wieder die Führungskraft freut, weil es das Unternehmen nach vorne bringt. Und ich finde, jetzt haben wir einen echt positiven Kreislauf geschaffen, der halt leider oft heutzutage gestört ist, weil ja, einige Parameter da vernachlässigt werden. Entweder halt bei den Aufgaben wird es standardisiert und egal, welches Individuum die Arbeit macht, jeder macht das und jeder macht es in dem Tempo und es wird gar nicht geschaut, wie können individuelle Stärken besser auf individuelle Aufgaben angepasst werden. Oder manchmal ist es auch irgendwie, habe ich auch schon erlebt, dass sich irgendwie manche auf einer Beziehung ausruhen und ja, dann wegen der Beziehung zur Arbeit gehen, was auch schön ist, was natürlich zu einem schönen Arbeitskontext gehört, aber dann die effiziente Arbeit etwas vernachlässigen.
Ich glaube, da waren jetzt auch für ja, euch als Zuhörer ganz viele spannende Konzepte und Theorien und Impulse dabei. Und wenn ihr irgendwelche Situationen aus dem Privatbereich oder dem beruflichen oder so habt, über die wir mal reden sollen, schreibt uns gerne bei Dreiertalk auf Instagram. Und
der Freitag ist aber auch bezüglich dessen der Dreiertag.
Genau, also genau, der Dreiertag ist immer Freitag, Dreiertag, ne, könnt ihr euch immer schon im Kalender mittags eintragen. Und dazu vielleicht, lass uns doch nochmal eine kleine Abschlussrunde machen mit vielleicht von uns jedem einem kleinen Praxisimpuls, was wir jetzt aus diesen sehr großen Integrations- und Theoriemodellen letztendlich für uns, selbst wenn wir vielleicht keine Führungskraft von einem Unternehmen sind oder so, in unser Leben integrieren. Jonas, was wäre da vielleicht zum Punkt, den du mitgeben würdest?
Ja, ich würde für die sehr verträglichen Kandidaten und Kandidatinnen bei unseren Zuhörer und Zuhörerinnen raten, mal wirklich Nein sagen lernen zu können. Und das klingt jetzt erstmal sehr simpel, ist aber auf jeden Fall schwieriger, als es klingt eben. Und ein sehr hilfreicher Tipp, den ich da mitbekommen habe und ich auch selbst für mich umgesetzt habe, denn ich bin von Natur aus tatsächlich auch ein sehr verträglicher Mensch, ist, wenn irgendwas ist, irgendeine Kommunikation, Interaktion, vielleicht auch irgendjemand mir eine Aufgabe geben will, wo ich mich unwohl fühle und ich ein bisschen dieses Unwohlsein in mir bemerke, dass ich nicht spontan sage, okay, ist in Ordnung, ich mache das oder ich stimme dem zu, was ja eher verträglich wäre, sondern mir kurz einen achtsamen Moment zu nehmen, Hand aufs Herz, also passt wieder sehr gut zu der Folge letztes Mal, was will ich wirklich? Und wenn ich merke, ich will diese Aufgabe nicht machen oder ich finde das nicht cool, was du gerade gesagt hast und ich stimme dem nicht zu, dann auch mit diesem Bewusstsein ranzugehen, hey, dann sage ich jetzt auch, nee, ich finde das nicht cool. Natürlich darauf zu achten, dass man da nicht rücksichtslos wird und das Scheiße rüberbringt, sage ich mal. Aber schon bestimmt zu sagen, hey, sehe ich nicht so. Und das ist, glaube ich, ein sehr wirksamer Prozess, der dadurch angestoßen wird, auch ein Stück weit seinen Schatten integrieren zu können.
Sehr nice. Ja, ich würde sagen, das, was ich vorhin schon mal angesprochen habe, dass du als Zuhörer, egal in welcher Position du gerade bist, aber im Miteinander mit einer anderen Person, wenn es halt in den Kontext geht, entweder Arbeit oder irgendwie um Gespräche diskutieren, tatsächlich mehr zu versuchen, in die andere Person auch das Gefühl zu vermitteln, ich bin für dich, nicht gegen dich und wir sind im gleichen Boot und haben an sich das gleiche Ziel. Und auch wenn man sich mal verliert, sprich ein Konflikt tritt auf, ein Streit tritt auf, sehr schnell wieder zu überprüfen, warte mal, sind wir nicht eigentlich im gleichen Boot? Weil meistens ist es man das halt. Die größeren Ziele sind an sich immer die gleichen. Nur der Konflikt entsteht dann auf dem Weg dahin vielleicht, in den Mitteln. Aber das stärker zu überprüfen, das wäre mein kleiner Tipp.
Sehr cool. Und ich würde Folgende mitgeben, und zwar wirklich mal bewusst zu überlegen, in einer privaten Beziehung, in einer beruflichen Beziehung, familiär, was auch immer, was möchtest du verändern? Also jetzt nicht nur quasi wie bei Jonas, wie reagiere ich auf Dinge und bin achtsam, sondern vielleicht auch, wie kann ich Veränderung einbringen? Und da die Frage dir zu stellen, also auch, wie gesagt, in dieses Unangenehme zu gehen, vielleicht mal eine Angst anzusprechen, Unsicherheit anzusprechen oder etwas, was dich stört, anzusprechen, auch vielleicht mit dem Chef oder mit der Partnerin, dem Partner und so weiter. Und da dann zu sagen, oder da dir die Frage zu stellen, warum ist es wichtig für diese Beziehung oder diese Situation oder für mich, also warum ist es für mich wichtig, dass ich das jetzt mache? Ich glaube, das ist aus zwei Gründen eine hilfreiche Frage, weil zum einen du selbst dir die Erlaubnis gibst und die Motivation gibst, das jetzt zu tun, vielleicht auch mal was Heikles anzusprechen, weil du dann die Motivation hast von außen, weil du eine gute Motivation letztendlich hast und dann sagst, ja, das ist mir auch wichtig und deswegen trete ich dafür ein. Also du knüpfst dich an deine eigenen Werte an und nicht an dein Ego, wo du lieber vielleicht das nicht ansprechen willst, weil es dir damit bequemer und besser geht. Und zum anderen, wenn du mit dem Bewusstsein dann mit der anderen Person redest, dann ist genau das, was Gatling gesagt hat, so dieses Bewusstsein im Hinterkopf von, ich mache das für uns. So. Und ich spreche das jetzt nicht an, weil ich dir wehtun will, sondern weil ich für uns was Gutes will. Und das schwingt auf einer nonverbalen Ebene mindestens mal mit. Und ich glaube, damit haben wir ja alle ein paar spannende Impulse hier mitgenommen. Schreibt uns gerne, wie es euch gefallen hat, auf Dreier-Talk, natürlich nicht nur am Dreier-Tag, sondern an anderen Tagen auch. Und damit ganz liebe Grüße von Benedikt,
Gatlin
und Jonas.
Vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn du mehr über Gatlin, Jonas und Benedikt erfahren möchtest, freuen sie sich auf deinen Besuch unter dreier-podcast.de oder per Nachricht an Dreier-Talk auf Instagram. Gerne mit deiner Meinung, deinen Fragen, Themen und Anregungen. Bis zum nächsten Mal.